glaube, ich würde dich heute mal ein bisschen was fragen zum Thema Mann sein. Ich bin ja so ein alter Mann, also noch nicht ganz alt, aber älter. Und du bist ja noch so ein junger Mann und ich kenne dich jetzt, glaube ich, seitdem du so 16, 17 bist. Und jetzt bist du ja Anfang 30, bald Mitte 30. Das heißt, so, da sind so 17 Jahre, so vom Jungen bis zum Mann. Wie hast denn du das erlebt? Was ist denn so dein Selbstverständnis als junge Jugendlicher und als Mann gewesen oder immer noch?
Gewesen, kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich mich nicht wirklich bewusst damit auseinandergesetzt habe, was bedeutet eigentlich Mann sein. Das war bei mir mit 17, 18, 19, 20, Mitte 20 alles noch kein Thema. Ich habe zwar Traumaarbeit gemacht, ich habe Persönlichkeitsentwicklung gemacht, aber wirklich so diesen ganz bewussten Aspekt, was bedeutet eigentlich dieses Mannsein, diese Verbindung zur Männlichkeit, hat erst so vor ein paar Jahren tatsächlich auch bei mir begonnen, so auf dieser bewussten Ebene mich damit auseinanderzusetzen.
Was ist denn da bei dir passiert, dass du dich auf einmal angefangen hast, damit zu beschäftigen?
Tatsächlich habe ich gemerkt, trotz meiner ganzen Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, stoße ich immer wieder an sehr, sehr starke Grenzen und an alte Muster. Und bei mir ist ja schon so ein Muster, das habe ich früh gelebt und das ist immer noch ein Teil meines Lebens, ist sehr starke Anpassung. Das heißt, das war schon früh meine Überlebensstrategie und ich habe mich immer und ich passe mich immer sehr stark an und bin gerade so auf diesem Weg, mein Standing zu entwickeln, also meinen Standpunkt zu stehen, bereit zu sein, in Konflikt zu gehen, bereit zu sein, ganz klare Grenzen aufzuzeigen und gleichzeitig mit dem Herzen verbunden sein. Dieses mit dem Herzen verbunden sein als Mann war nie das Thema für mich. Das konnte ich schon immer sehr gut. Ich konnte schnell in Gefühle kommen, ich konnte schnell emotional werden, ich habe eine hohe Sensitivität schon mein Leben lang dafür, wie es anderen Menschen geht. Und diese andere Seite, die mir wirklich gefehlt hat, die jetzt immer mehr in mein Leben kommen darf, ist wirklich das auch zu mir zu stehen, Standing zu haben, mich auch durchzusetzen mit dem, was mir wichtig ist, mit meinen Bedürfnissen. Und wenn ich so meine Geschichte schaue, wundert es mich jetzt natürlich auch nicht, dass mir das grundsätzlich schwerfällt. Also mir hat dieses Vatervorbild, was präsent da ist, was, sage ich mal, auf der einen Seite eben mit dem Herzen verbunden ist, aber gleichzeitig auch mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, so, jetzt gehst du mal über deine Ängste, jetzt stehst du für dich ein. Wenn jemand über deine Grenzen geht, dann mach ganz klar deinen Standpunkt, ja, und geh in den Konflikt und kämpfe, wenn es nötig ist. Und diesen Anteil, diese Vaterrolle habe ich tatsächlich so nicht gehabt. Das heißt, mein Vater war da, hat aber auch ein Thema mit wirklich dieser emotionalen Präsenz gehabt, ne, als Vater.
Aber mal so locker gesagt, sind wir nicht über diese Rollenklischees und Geschlechterbilder hinaus im Zeichen von Transgender, von Queer und so weiter? Kannst du nicht einfach eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit entwickeln? Oder wieso braucht es dann noch Mann sein?
Ich glaube, es gibt Qualitäten. Und ich kann jetzt nur als Sohn sprechen. Ich kann nicht als Tochter sprechen, weil ich bin halt Mann. Ich kann als Sohn sprechen und ich kann nur sagen, was ich erlebt habe. Ja, ich will gar nicht irgendwelche theoretischen Konzepte aufbauen, um die wir dann kämpfen da draußen in der Gesellschaft. Und ich kann nur sagen, was ich erlebt habe. Was ich erlebt habe, ist den sicheren Hafen meiner Mutter, die Angst meiner Mutter um mich, zu schauen, dass ich immer sicher bin, dass ich bloß nicht irgendwas mache, was gefährlich ist. In allen Belangen, was sehr, sehr lieb von ihr gemeint ist, sozusagen, weil ich glaube, dass dieses Verbundene, dieses Kümmern, diese Qualität war sehr stark da. Und wenn ich so zurückblicke, hätte ich als Sohn diese, sag ich mal, Vaterqualität, die mich mal herausfordert, die sagt, ich nehme dich an die Hand und vielleicht gehen wir mal gemeinsam über eine Grenze, vielleicht machen wir mal dies oder jenes Abenteuer. Vielleicht, wenn du vor etwas Angst hast, kommst du nicht gleich in den sicheren Hafen, sondern ich stehe bei dir und schau, wie du möglicherweise durch deine Angst gehst. Und ich nehme dich gern dabei an die Hand und ich bin da. Und diese Qualität, die wäre sehr, sehr wichtig für mich gewesen als Sohn. Ich habe Mobbing-Erfahrungen gehabt. Das heißt, ich habe erfahren, wie meine Nachbarn mich körperlich tatsächlich angegangen sind, emotional sich gegen mich verbündet haben. Ich war als sehr sensibles Kind das beste Opfer für sowas. Das heißt, ich war nämlich nicht das Kind, was zurückgehauen hat. Ich war nicht das Kind, auch mal gesagt hat, hier ist eine Grenze, sondern ich war das Kind, das sozusagen sehr sensibel war. Und da hätte ich mir von meinem Vater gewünscht, dass er mal da gewesen wäre in den Momenten und gesagt hätte so, hey, ich unterstütze dich darin, deine Grenzen aufzuzeigen. Ja, also diese Qualität, wo ich schon glaube, da gibt es verschiedene Pole und Qualitäten von Mutter und Vater. Während vielleicht die Mutter mehr so dieses Beschützende, diesen sicheren Hafen hat, dieses kommt zu mir, so diese Verbindung auch noch vor der Geburt über die Nabelschnur. Und der Vater, der sozusagen diese andere Komponente, von der ich gesprochen habe, vertritt. Und ich habe dadurch gemerkt, dass mir die sehr stark gefehlt hat. Habe ich was entwickelt, wo ich diese starke Anpassung, dieses Hauptsache anderen geht's gut, dieses nicht in den Konflikt gehen, nicht meine Grenzen zeigen, über eigene Grenzen gehen, sehr stark etabliert hat. Und da hätte es, glaube ich, schon, und das ist aber meine Meinung dazu, diese gesunde väterliche Komponente gebraucht.
Ah, das hört sich so an, als ob du dich auf die Suche nach deinem Mannsein gemacht hättest, weil du einen abwesenden Vater hattest und gar keine richtigen Männervorbilder.
So kann man es auch beschreiben, dass ich einfach gemerkt habe, hey, da ist sozusagen natürlich einmal eine verletzte Komponente in mir oder ein verletzter Anteil in mir, eine Sehnsucht. Also ich merke, bei mir äußert sich das sehr stark in einer Sehnsucht, wo ich sage so, ach, dieses, wenn ich dann mal sehe, wenn dieses starke Vatervorbild vielleicht in der Familie vorhanden ist, dann merke ich so, das macht was mit mir. Ja, das triggert eine Sehnsucht, einen Schmerz in mir. Ich habe meinen Vater in Teilen auch präsent erlebt. Also der war schon auch, wir hatten nämlich eine sehr herausfordernde Zeit in der Familie mit der Krebserkrankung meiner Mutter. Und da gab es Momente, da war der komplett präsent. Da hat er mit uns im Garten Verstecken gespielt. Da hat er uns in die Hand genommen. Es waren sehr kurze und sehr seltene Momente. Aber das waren so Momente, die haben mir unglaublich gut getan als Sohn. Und da habe ich dann schon gemerkt, ja, man könnte davon sprechen, diese emotionale Abwesenheit und sag ich mal so ein gesundes Vatervorbild, was ich mir schon gewünscht hätte. Und ich finde es einfach deshalb spannend und deshalb beschäftigt mich das Thema, weil ich in meinem Umfeld und vielleicht bewege ich mich auch in einem gewissen Umfeld, erlebe, dass diese vaterlose Gesellschaft, diese nicht gesunde Verbindung zum Vater eine Riesenrolle spielt, dass Vatervorbilder gefehlt haben. Und ich glaube, wir gehen dann im Laufe des Podcasts vielleicht auch nochmal da rein, womit es geschichtlich auch in der Entwicklung zusammenhängt. Genau. Wie war das denn bei dir?
Ich glaube anders. So in meiner Erinnerung, ich bin eigentlich von Männern sozialisiert worden. Mein Vater war zwar ein abwesender Vater, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, der ist so omnipräsent, dominant und es wird das gemacht, was er gesagt hat. Dann bin ich ja schon von Kindesbeinen an, bin ich in der Kirche aufgewachsen, Männer an den Schaltstellen der Macht, nur Männer. Am Altar gepredigt, nur Männer. Und als später im Beruf, Männer. Also meine Ausbilder waren Männer. Dann ich war da in der Finanzindustrie, in der Automobilindustrie, überwiegend Männer, immer an den Schaltstellen der Macht. Gab natürlich immer einen Haufen Frauen. Aber mal salopp gesagt, die hatten damals noch nichts zu sagen. Und von daher sagen, ich bin so mit Männerbildern, also mit Männererfahrungen, mit Männererlebnissen groß geworden. Und ich fand, auf der einen Seite hat mich das schon so fasziniert, mit welcher Selbstverständlichkeit die Macht genommen haben, mit welcher Selbstverständlichkeit die bestimmt haben, mit welcher Selbstverständlichkeit die Hierarchien angeführt haben und wie sich die anderen Männer da auch reingefügt haben. Ich habe da innerhalb der Männer, ich habe da auch eine große Solidarität erlebt, also diese Zugehörigkeit. Ich habe beispielsweise im Männerchor gesungen. Das war schon cool mit denen zusammen. Also dieses Gefühl von Zugehörigkeit, einer von ihnen sein, solange wie ich die Regeln befolge. sozusagen, solange wie ich gehorche und folge. Und solange habe ich megamäßig dazugehört. Und das war für mich auch viel Beheimatung. Viel Beheimatung, die ich da erlebt habe. Und gleichzeitig hatte ich schon sehr früh so ein Gefühl, diese Macht, die sich diese Männer genommen haben und die sie auch ausgeübt haben, dass da was nicht stimmt. Ich konnte das am Anfang so nicht erklären und ich war auch noch zu jung. Aber ich kann mich beispielsweise, ja, diese Regeln, die auch Männer aufgestellt haben, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen albern an, aber ich war da im Konfirmandenunterricht und natürlich war der Konfirmandenlehrer war so ein Mann. Ich glaube, ich war damals 11 Jahre alt, 11 oder 12, und dann erzählt er auf einmal, naja, wenn man morgens oder abends betet, dann muss man sich halt, gut anziehen, dass man auch gut aussieht, wenn man so zum lieben Gott betet. Man geht ja auch nicht in Unterhose zu seinem König. Und da kann ich mich noch erinnern, da dachte ich so, what? Dem lieben Gott ist es doch völlig egal, ob ich nackt bin oder unter der Decke liege oder angezogen bin. Was ist das denn? Und ich glaube, ich habe dann, und dann habe ich angefangen, so diese Männerregeln, ich hatte so ein Gefühl, es stimmt nicht, und dann fing ich an, die zu hinterfragen. Und dann habe ich allerdings erlebt, dass die Männer dann nicht mehr so freundlich waren, sondern dass sie sowohl im Beruf als auch in der Kirche, die haben von mir tatsächlich gefordert, sozusagen aufzuhören, kritisch zu sein, sie zu hinterfragen. Sie haben Gehorsam und Unterwerfung von mir gefordert, damit ich weiter dazugehöre. Und da ich irgendwie schon von Kindesbeinen an sowas Rebellisches hatte, dachte, ey Leute, das kann's ja wohl nicht sein. Und ich glaube, dann habe ich mich, und das war wirklich so, da war ich dann schon so 18, 19, 20, ich habe da tatsächlich angefangen, mich mit Männersystemen zu beschäftigen. Also was für eine Art von System bauen eigentlich Männer? Und ich glaube, interessanterweise, das wurde tatsächlich in der Kirche ausgelöst, weil ich war immer begeistert von dieser Figur Jesus. Klar, in dem Kirchensystem, so, aber ich hatte so ein eigenes Interesse und habe mich angefangen, mit dem zu beschäftigen. Und ich hatte witzigerweise, ich hatte nie diesen Kirchen-Jesus so vor Augen. Der hängt da am Kreuz und leidet so vor sich hin und stirbt für uns alle und damit wir alle Sünden vergeben bekommen. Nee, ich hatte immer so ein Bild, das war ein Rebell. Der hat gegen diese anderen Männer, die damals nämlich im Judentum das Sagen hatten, die Pharisäer und Schriftgelehrten, gegen die hat er rebelliert. Und zwar richtig rebelliert. Und naja, und wieso hat er da eigentlich rebelliert dagegen? Und kam dann darauf, naja, der hat wirklich so diese Männerregeln, die sie aufgestellt haben, diese Gesetze und Gebote, der hat die nicht nur hinterfragt, sondern der hat die ad absurdum geführt. Oder beispielsweise gesagt hat, Gott ist der Vater aller Menschen. Und eigentlich braucht es euch nicht als Vermittler zwischen Gott und den einzelnen Menschen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. In dieser damaligen Zeit erklärt er den ganzen Berufsstand für obsolet. Und dann habe ich gesagt, und ich fand dann schon viel Ähnlichkeiten zwischen den Leuten damals und den Männern von heute, wie ich sie erlebt hatte. Da habe ich so gedacht, was ist denn, wenn das alles überhaupt nicht stimmt, was diese Männer mir da erzählen, sondern wenn das etwas ist, was sie selber erfunden haben, damit sie A, an die Macht kommen und B, an der Macht bleiben und C, über andere bestimmen können. Und ich glaube, so fing ich an, mich dann mit Männerbildern auseinanderzusetzen und wie hat sich das wirklich auch so in der Geschichte entwickelt. Und ich habe dann später, da war ich, glaube ich, so in diesem Alter wie du. Das war, als ich dann damals aus der Autoindustrie ausgestiegen bin Und dann habe ich so einen Haufen Männerseminare gemacht. Also erstmal als Teilnehmer und später auch als Seminarleiter, wo es so immer darum ging, wer sind wir als Männer? Und das Lustige war, immer wenn ich vom Männerseminar kam, hatte ich den besten Sex ever. Also hat meine Frau jedenfalls gemeint, bist du anders. Und ich fand's auch. Das hat mal so 4 Wochen gehalten und dann war es wieder weg.
Ja, ist interessant. Das heißt, wir haben ja schon sehr unterschiedliche Präsenzen da wahrgenommen. Das heißt, bei mir haben so diese Männer gefehlt. Bei dir waren sehr viele Männer, die aber wiederum gefordert haben, dass du dienst einem System möglicherweise, dem du nicht dienen möchtest und mit dem du dich vielleicht so auf diese Art und Weise nicht verbinden kannst. Das heißt, im Prinzip hast du ja auch jetzt nicht die gesunde, sag ich mal, eine gesunde Männlichkeit, die vielleicht mit ihrem Herzen verbunden ist und in ihrer Klarheit ist, auch nicht erlebt. Du hast zwar viel Präsenz gehabt, aber nicht auf diese Art und Weise.
Das ist so eine spannende Frage. Ich bin ja sozusagen, 1958 geboren und meine Erinnerungen an Männer kommen so, also das, was ich gerade beschrieben habe, das kommt ja so aus den 70er und 80er Jahren. Das heißt, das ist schon 45 bis 55 Jahre her, so ungefähr. Und wie habe ich die erlebt? Ich habe diese Männer schon als sehr rigide erlebt. Ich habe die so als solidarisch und hilfreich erlebt und die haben mir auch einen Platz gegeben. Ich glaube, ich war so ein neugieriger Junge, der auch viel wissen wollte und der die viel gefragt hat. Ich wollte auch immer von denen lernen. Und das fand ich schon klasse, wenn ich die so gefragt habe, wie war denn das, wie hast du das erlebt, was würdest du mir raten und so weiter und so weiter. Aber als ich dann mit dem selbstständigen Denken eingesetzt habe und sie angefangen habe zu hinterfragen, da habe ich sie als zurückweisend erlebt. Ich habe sie als unflexibel erlebt. Ich habe sie erlebt, dass sich die Beziehung zu mir auf einmal sehr stark geändert hat. Ich habe erlebt, dass ich für die, glaube ich, eher eine Bedrohung war. Und dann habe ich erlebt, dass sie wirklich angefangen haben, mich zu bekämpfen. Also, und das war sowohl das weiß ich noch während meiner Ausbildung, der Filialleiter damals in der Bank, der hat so Anordnungen gegeben, das hat sich wirklich der Logik entzogen, was er da für einen Schwachsinn erzählt. Und ich hatte einfach, und alle Mitarbeiter haben das so gesehen in der Filiale, aber ich war der Einzige, der den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, ja, aber was für einen Sinn macht denn das in dem Zusammenhang? Kann man das nicht auch so und so machen? Und da weiß ich noch, da ist er richtig ausgeflippt. Sie greifen meine Position an, das steht Ihnen nicht zu und so weiter. Ich werde dafür sorgen, dass Sie hier rausgeschmissen werden aus der Filiale und Ihre Ausbildungszeit beendet wird. Ich sagte, was ist denn mit dem los? Und im Kirchenkontext habe ich das auch erlebt. Ich habe mich ja sehr kritisch mit diesem Männersystem auseinandergesetzt und die haben mir tatsächlich ein Kirchenausschlussverfahren an den Hals gehängt und das auch durchgezogen. Also da habe ich sozusagen erlebt, wie ist es, wenn du dich mit Männerhierarchien, wenn du dich mit denen anlegst. Da war aber ganz schnell Schluss mit lustig.
Vielleicht schauen wir mal so ein bisschen da rein, wie ist denn so die Entwicklung auch und die Prägung der Männerwelt vonstatten gegangen. Und ich habe ja eben auch schon mal von vaterloser Gesellschaft gesprochen. Ich glaube, vaterlose Gesellschaft heißt nicht nur, dass Väter wirklich nicht nur physisch nicht da sind, sondern auch das Thema emotionale Präsenz oder eine gesunde Verbundenheit zu ihren Söhnen. Ich habe mich nämlich ich habe mich damit beschäftigt, wie ist das früher abgelaufen, also in so alten Kulturen, in bei den Ureinwohnern, bei den Indianern? Also wie war da so das Verhältnis zwischen Söhnen und Vätern und wie sind eigentlich die Söhne in das Mannsein initiiert worden? Und mir geht es gar nicht darum, jetzt irgendwas von früher auf heute überzustülpen, aber ich fand es sehr interessant und Aspekte, die heute nicht mehr wirklich da sind, wenn sich ein Sohn oder ein junger Mann in Richtung Mann entwickelt oder Mannsein entwickelt. Und so eine Sache, die mir da immer wieder entgegengekommen ist, ist, dass so die ersten Jahre der Bezug zur Mutter sehr, sehr wichtig ist und so diese sicheren Hafen ausmacht, diese Bindung, dieser wichtige Raum, den der Sohn in dem Moment bekommt von der Mutter. Und es braucht aber irgendwann den Punkt, wo der Junge versteht, dass es Richtung Entwicklung des Mannes geht und des Erwachsenseins. Das heißt, es gab häufig bei den Völkern so ein Ritual und das haben dann die Männer wie die Frauen sozusagen gemeinsam initiiert. Das heißt, die älteren Männer des Stammes haben sozusagen die Söhne eingesammelt und haben gesagt, so, ihr werdet jetzt von der Mutter getrennt. Es passiert ein Abnabelungsprozess und die Mütter haben das dann mitgespielt und dann ging es in die Wälder oder in die Wildnis und dann ging es darum, dass die jungen Männer oder die zu initiierenden Männer Rituale, Initiationsrituale erfahren haben. Das heißt, die haben sich ihrer Angst gestellt, die haben gewisse Herausforderungen gemeistert und so die weisen Männer des Stammes waren oder die älteren Männer des Stammes waren dann dabei und haben das begleitet und es ist so eine Verbindung entstanden, die saßen am Feuer und dann kamen die zurück in die Stämme und dann hieß es, jetzt lebt ihr erstmal unter den Männern, ihr seid jetzt initiierte Männer, ihr lebt unter den Männern im Stamm. Ihr könnt eure Mutter besuchen, die Verbindung ist da, aber jetzt geht es darum, dass ihr sozusagen euch in dieses Mannsein entwickelt. Und es hat auch so ein Abnabelungsprozess stattgefunden. So diesen Prozess gibt es, also erstmal dadurch, dass eben viele Vatervorbilder meiner Meinung nach fehlen in den Generationen, auch durch die Kriege, die wir erlebt haben, durch die Traumata, die wir erlebt haben, gibt es sozusagen diese wirkliche Initiation in das erwachsene Sein für den Mann, gibt es so nicht mehr. Und häufig dann sozusagen auch das Erlebnis, dass dadurch, dass diese klare Initiation, die stattfindet und ein Vater, der den Sohn an die Hand nimmt, sagt, jetzt wirst du zum Mann, häufig sozusagen auch viele Männer, und das erlebe ich in der Generation, ich kenne es von mir so gut, darin hängen bleiben, die Bedürfnisse der Mutter weiterhin zu erfüllen in den Frauenbeziehungen, grundsätzlich im Leben sozusagen, Hauptsache die Mutter ist glücklich, und dieser Prozess nicht, dieser Abnabelungsprozess nicht stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist bei Töchtern nochmal was anderes, wie sozusagen bei Söhnen in der Entwicklung. Ja, ich glaube zum Beispiel, die Töchter, die erfahren ja irgendwann auch so dieses Frausein durch körperliche Entwicklungen, durch die Periode, durch die Brüste wachsen. Und die Männer, die brauchen sozusagen so eine Art Initiation, die gut begleitet ist. Und ich habe noch kein Bild dafür, wie das heute in der modernen Gesellschaft auch ausschaut. Aber ich glaube, es würde schon mal helfen, wenn eben wieder mehr präsente Väter da sind, die ihre Söhne an die Hand nehmen.
Ich meine, du beschreibst ja so den Unterschied zwischen indigenen Kulturen, wo es tatsächlich diese Generationensysteme gibt, wo es diese klaren Rollenidentitäten von Mann und Frau gibt, das kennen wir nicht. Also wir sind ja beide Westeuropäer, Deutsche. Und das gibt es bei uns schon lange nicht mehr. Wenn man sich das mal anschaut, sozusagen wie Männeridentitäten sich entwickelt haben seit dem Mittelalter, das war ja so auf der einen Seite, im Mittelalter wurde Mannsein als Zugehörigkeit zu einem Stand definiert, über Pflicht, Ehre, Frömmigkeit und körperliche Bewährung. So. Später dann in der Aufklärung wurde Mannsein als Vernunft, als Selbstbeherrschung, als Intellektualität, als Bildung und im öffentlichen Diskurs verstanden. In der Industrialisierung war es dann so, Mannsein als Arbeit, Leistung, Lohn, Disziplin, die Ernährerrolle und die nationale und militärische Pflicht zu erfüllen. Und im 20. Jahrhundert, waren die beiden großen Weltkriege. Das hat für uns bedeutet, gerade auch in Deutschland, dass wir eine vaterlose Gesellschaft hatten. Einmal die vielen Männer, die gestorben sind in den Kriegen und die Männer, die als Verlierer zurückkamen, die als Männer sowohl für ihre Frauen als auch für ihre Kinder oft gar nicht präsent waren. Das sind aber sozusagen das sind relativ moderne Entwicklungen. Ich kenne auch einen Haufen Initiationsreden, die aber nicht sozusagen gesamtgesellschaftlich stattgefunden haben, sondern eher innerhalb so eines Standes oder einer Zugehörigkeit. Also beispielsweise im Adel. Da wurden die Kinder und da besonders die Söhne, die wurden sehr wohl auf ihre Rolle vorbereitet. Die wurden sehr früh initiiert. Was ist deine Aufgabe, deine Verantwortung? Was wirst du übernehmen? Wofür bist du verantwortlich? Und dann haben die einen Haufen Regeln gelernt, die damit zusammengehören. Oder wenn sozusagen das Gegenteil vom Adel war ja der Klerus. Und es war sehr erstrebenswert, wenn Familien wenigstens ein Kind, sagen, wenn das eine geistliche Laufbahn einschlagen konnte, weil in den Klöstern gab es Erziehung, Bildung. Und die sind ja oft schon als Jungs da rein. Und damit begann auch eine Initiation, nämlich in den sogenannten geistlichen Stand. Wir haben im kirchlichen Bereich so dieses Kommunion oder wie heißt es? Firmung und Konfirmation. Das sind eigentlich noch so Übergangsriten. So in die Selbstständigkeit, nicht so sehr mit Ausprägung zum Mannsein, sondern in die Verantwortungsübernahme fürs eigene geistliche Leben. Das fehlt heute. Also, ich kenne heute für junge Männer keine gesellschaftlichen wirksamen Übergangsrituale. Die stattfinden, ist so zum Beispiel, du kommst in die Schule oder kommst dann ins Gymnasium, gehst ins Studium, aber das hat ja nichts Geschlechtsspezifisches mehr. Und wenn man sich das anschaut, im 20. Jahrhundert, dann begann ja der Feminismus. So als Gegenbewegung, dann wurde der Mann, sozusagen der weiche Mann, der empathische Mann, im Unterschied zu diesem harten Mann. Und was es sozusagen, was es dann gab, war, das Angebot an Männerrollen hat sich, glaube ich, entscheidend erweitert. Und ich beobachte heute, und ich habe es ja auch viel mit jungen Männern zu tun, da gibt's so eine Sehnsucht nach eigener Identität. Da gibt's so eine Sehnsucht, ich möchte kraftvoll sein, liebevoll sein, ich möchte empathisch sein, ich möchte fürsorglich sein, ich möchte durchsetzungsstark sein, ich möchte konkurrenzfähig sein, ich möchte erfolgreich sein. Und es ist so ein Spektrum, wo ich denke, wow, ganz schön viel.
Ich glaube, so in der Entwicklung, die du schilderst, gab es auch noch mal eine wichtige Phase. Das war die Industrialisierung. Das, glaube ich, ist auch noch wichtig. Das heißt, dieses beispielsweise, wenn Väter und Söhne gemeinsam auf dem Hof gearbeitet haben, die Landwirtschaft, die Felder bestellt haben. Das heißt, der Vater war noch so präsent im alltäglichen Leben des Sohnes. Das heißt, es war eine kontinuierliche, weiß ich jetzt nicht grundlegend, aber auf jeden Fall eine präsente Beziehung da. Und man hat zum Beispiel das Handwerk des Vaters alltäglich miterlebt und begleiten dürfen. Und das hat natürlich auch viel gemacht zu dieser Verbindung zum, okay, ich erlebe sozusagen meinen Vater in der Arbeit und darf damit mit ihm hineinwachsen. Und ich glaube, die Industrialisierung, die dann dazu geführt hat, in den meisten Fällen, dass eben der Vater dann sozusagen einen Arbeitsplatz weiter weg hatte, dann für 10, 11, 12 Stunden am Tag nicht mehr da war. Also es hat, glaube ich, auch ein, wie so ein schwarzes Loch und so eine Misstrauen zwischen Väter und Söhne und in diese Beziehungen auch gegeben oder entstehen lassen, weil auf einmal war der Vater weg. Ja? Das heißt, der war nicht mehr abrufbar, und wenn er dann nach Hause kam abends, dann war er fertig, hat vielleicht noch kurz irgendwie eine Viertelstunde sich mit dem Kind oder Sohn beschäftigen können und lag dann im Bett. Das heißt, da gab es ja schon mal so den einen Bruch auch, der, glaube ich, eine wichtige Rolle gespielt hat.
Das stimmt. Also was man, glaube ich, generell sagen kann, ist, dass mit der Industrialisierung fand die Trennung von privater und öffentlicher Sphäre statt. Wenn in den landwirtschaftlich geprägten Gesellschaften, und das waren wir so bis 1800 noch gewesen, da warst du halt zusammen und hast deine Arbeit gemacht, aber du bist nicht irgendwo anders hingegangen, um zu arbeiten. Also außer du warst im Krieg. Das war noch der Unterschied. Im Krieg, dann warst du halt unterwegs. Und mit der Industrialisierung, dann musstest du halt in die Fabrik. Und dann ist genau das passiert. Und was es für soziale Folgen gehabt hat, das hat damals überhaupt keinen interessiert. Und es wurde auch nicht untersucht. So, was hat das mit Familie gemacht? Was hat das mit Kindern gemacht? Und das ist ja bis heute so. Ich meine, heute haben wir das so, wir haben das ja wirklich internalisiert, diese Trennung zwischen privater Sphäre und Arbeitssphäre. Wir gehen halt ins Büro, wir gehen in die Werkstatt. Im ländlichen Raum kenne ich sozusagen noch anders. Da wachsen die Kinder halt mit den Eltern auf und für die ist so, und gehen halt mit auf den Trecker oder aufs Feld oder in den Stall oder wo auch immer sind, wenn es landwirtschaftsgeführte Betriebe sind. Aber meine eigene Enkeltochter sagt zu meinem Schwiegersohn: Papa, du bist ja nie da. Und das ist wirklich ein liebevoller und kümmernder Vater. Aber ich sehe das auch so, der geht halt in seine Werkstatt und dann: Papa, du bist ja nie da. Und die können auch nicht einfach hingehen und Papa besuchen und gucken, was Papa eigentlich macht. Und das ist, ja,
was Systemisches auch.
Naja, und das ist, und ich glaube, was das sozusagen mit Männern macht, ist, das beeinträchtigt ihre Beziehungs- und Bindungsfähigkeit. Und das beobachte ich sehr viel im Umgang mit Männern. Männern sind oft super in ihren Projekten, in dem, was sie tun, in ihrer Arbeit. Da sind die total verbunden, da gehen die mit auf. Aber wenn es um ihre soziale Beziehungsfähigkeit geht, um ihre Empathie, darum, die Kinder zu sehen oder auch ihre Partnerin, dann tun die sich wirklich schwer. Und ich denke, das hat auch was mit der Geschichte zu tun.
Genau. Da würde ich kurz nochmal da einhaken, wo du eigentlich auch schon warst. Das heißt, wir haben einmal die Weltkriege gehabt. Da wurden, ich meine, also wenn die Väter überhaupt zurückkamen, viele kamen ja nicht zurück. Das heißt, da war dann der Vater möglicherweise weg. Vielleicht waren die Söhne selbst auch im Krieg. Oder sie kamen zurück, haben geschwiegen, waren emotional komplett abgeschnitten. Wir wissen ja, was ein Trauma, haben wir viel drüber gesprochen, mit Menschen macht. Das heißt, möglicherweise dissoziiert, also wirklich auch eine emotionale Kälte. Das heißt, da war auf einmal der Vater komplett verändert und nicht mehr präsent oder emotional verfügbar. Also das hat schon mal geprägt über zwei Weltkriege hinweg, und das haben natürlich dann auch die Söhne erlebt, und dann kommen natürlich so Sachen wie: ein Indianer kennt keinen Schmerz, weine nicht. Also diese ganzen Einstellungen und Prägungen, die aus diesen Kriegen heraus auch entstanden sind. Dann, wie du gesagt hast, gab es die Emanzipationsbewegung, die ganz wichtig war. Das heißt, die Frauen sind aufgestanden, haben für ihre Rechte gekämpft. Da ist ja unglaublich viel, haben wir schon mal im Podcast gesprochen, aber was wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass Frauen ewig nicht wählen konnten, dass Gewalt in der Ehe nicht illegal war. So, das heißt, da gab es diese Emanzipationsbewegung, und das hat ja einmal dazu geführt, dass die Frauen, die lange in einem unterdrückten männlichen System gelebt haben, sich neu entdecken müssen und auf diesem Weg auch für sich gegangen sind. Und dann natürlich führt das aber auch dazu, dass natürlich auch die Männer und die Männerwelt, die sozusagen mehr und mehr davon weggeht, von möglicherweise diesem sehr stark alten statischen Rollen, die es lange gab, musste sich ja auch oder müssen sich auch neu erfinden. Und gleichzeitig haben wir sozusagen die Probleme, die wir besprochen haben, und um vielleicht mal so ein bisschen ein paar Schubladen aufzumachen. Es entstehen für mein Gefühl dann eben zwei sehr starke Pole. Das heißt, häufig geht es eben sehr stark es geht zum einen sehr stark eben in diese Hau drauf Richtung, ja, wo Empathie fehlt, wo sehr dieses Egozentrierte, dieses ich will meinen Spaß haben, ich will auf meine Kosten kommen, ich bin aber abgeschnitten von zum Beispiel meinem Gegenüber, von anderen Männern, von anderen Frauen. So als ein Pol, da gibt's natürlich ganz viel dazwischen und dann gibt's für mich noch so diesen anderen Pol, in dem ich mich auch mehr angesiedelt sehe und wo ich merke, so da habe ich auch einen Entwicklungsschmerz, ist eben dieses zwar sehr verständnisvoll und sehr möglicherweise auch verbunden zu sein mit Gefühlen, aber sehr angepasst, ja, das heißt, und ich habe mir schon auch viel entwickelt, aber ganz viele Männer, die sozusagen keine Visionen mehr haben, die nicht mehr für Werte wirklich auch sagen, ich kämpfe für Werte, ja, ob das ist, dass wieder Heilung zwischen Mann und Frau kommt, dass sich in unserer Umweltzerstörung was verändert, also sag ich mal, zu dienen für gute Zwecke, sondern es ist so komplett lost, ja, so ich passe mich an, ich werde total weich, das eskaliert dann auch regelmäßig in Beziehungen, weil Frauen sagen, du langweilst mich, so, und da gibt es natürlich ganz viel Grauzonen und Schritte dazwischen, aber es gibt sehr stark diese zwei Pole, ist mein Gefühl, und dass dieses, und ich glaube, es braucht so eine Verbindung zwischen oder auch in der Männerwelt wieder diese Verbindung so im Herzen zu sein, in der Verbundenheit zu sein, aber auch zu sagen, hey, ich bin bereit für meine Werte, meine Ziele und Visionen zu gehen.
Die Männer sind über Jahrhunderte oder fast Jahrtausende in einem System von Männerdominanz und Herrschaft, was wir heute Patriarchat nennen, sozialisiert worden und aufgewachsen. Und innerhalb dieses Systems haben sich ihre Männeridentitäten gebildet. So je nachdem, welchen Beruf die dann hatten, zu welchem Stand die gehört haben. Das hat für die Mannsein bedeutet. Männer haben die Kriege geplant, geführt. Männer sind zu Millionen gestorben und haben andere zu Millionen umgebracht. Das heißt, wenn man... Und gleichzeitig gab es diese Wissenschaftler, gab es diese Künstler, diese Sänger, diese großartigen Entdecker, also was Männer auf der anderen Seite auch an Gutem geschafft haben, entdeckt haben in der Medizin. Aber aus meiner Sicht ist dieses gewaltvolle, toxische Männerbild, was sozusagen die Folge ihres Herrschafts- und Gewaltverständnisses war, hat er zumindest in den westlichen Gesellschaften, hat diese Art von Mannsein, hat etwas Toxisches bekommen. Und das hat viele Männer auch verunsichert. Weil auf der einen Seite hatten die Männer die Macht und den Einfluss, aber auf der anderen Seite war sozusagen das, was sie an Zerstörung angerichtet haben, das hat wirklich viel zum Schaden beigetragen, bis hin zu der Schädigung unseres Planeten. Es gibt so ein schönes Buch vom ehemaligen Spiegelredakteur, der heißt Männer, die die Welt verbrennen. Also Männer in ihrer Art, in ihrem Herrschaftsverständnis und ihrem Gewaltverständnis haben viel zur Zerstörung von Kulturen beigetragen, oft religiös motiviert, bis hin zur heutigen Zerstörung der Artenvielfalt oder des Klimawandels, was hauptsächlich, das sind männergetriebene Systeme. Und das Dilemma des Mannes, was ich da sehe, ist sozusagen, wie kannst du das, was dich als Mann auszeichnet, und ich glaube, wir müssen die Männer erstmal entdecken, was genau ist das, und wie kannst du das auf eine gute Art und Weise leben, wo du nicht mehr die Herrschaft über andere ausübst, sondern dich sozusagen in den Dienst der anderen stellst und zum Wohl deiner Paarbeziehung, deiner Familie und der Gemeinschaft, in der du bist, beiträgst.
Hm. Ja, ich glaube, dieser dienende Aspekt, ich meine, was ja auch ein Thema ist, dass viel Männer viel so zu Soldaten herangezogen wurden. Das heißt, in ausführenden Positionen gar nicht groß denken, sondern ausführen, denen, die die Macht haben, sozusagen gehorchen. Und das ist ja ein Riesenunterschied, zum Beispiel zu sagen, ein Mann ist in diesem Soldatensein oder Mann ist, sag ich mal, im Herzen verbunden mit seinem Krieger, um für eine gute Sache zu gehen. Ja, und ich finde, da kann das auch nochmal, und das finde ich das Spannende, zum Beispiel auch im so, ich bin ja in einer Männergruppe, ich habe viele Männer, die Traumaarbeit machen, die Persönlichkeitsentwicklung machen, die sich ihre Themen anschauen, die sich schon was für Traumata haben mich geprägt als Mann oder generell als Mensch. Und die gibt es. Es gibt viele tolle Männer da draußen. Das Problem ist, das sind häufig nicht die Männer, die am Ende wirklich in Machtpositionen sind, die in die Politik gehen, die sagen, ich beschäftige mich sozusagen mit der gesellschaftlichen Entwicklung, wo ich Einfluss habe. Das eben nicht. Und ich glaube, deshalb glaube ich, ist, dass die Männer, die, sage ich mal, eine herzliche Verbundenheit haben und die sagen, hey, ich will was Neues hinbekommen, deshalb brauchst du auch diesen Krieger in denen, der sagt so, hey, und ich kämpfe dafür und so, du hast ja auch schon mal deine Geschichte im Kirchensystem, wo du auch gesagt hast, so, hey, du bist da richtig rein, um was zu verändern, auch wenn es richtig heftig wurde für dich, aber so dieses, das brauchst, glaube ich, weil einfach zu sagen, wir sind mit dem Herzen verbunden, so, aber der Rest interessiert mich nicht, bringt uns nichts.
Ich glaube, was wir Männer gut können, ist, wir können uns einer Sache hingeben und wir haben sozusagen diese Fähigkeit des Kriegers, dass wir den Dienst an der Sache über das eigene Wohlergehen und das eigene Leben stellen. Und das ist, glaube ich, so dieses Kriegersein im Dienst einer höheren Sache, wo du eben keine selbstsüchtigen Ziele verfolgst, sondern das entweder zum Schutz oder zum Wohl der Allgemeinheit tust. Und das ist, glaube ich, dass wir Männer, und das sage ich wirklich uns allen Männern, wir Männer müssen lernen, weniger zu gehorchen und mehr zu dienen.
Und ich glaube, ein Teil der Sinnkrise ist, dass da draußen kaum noch Männervorbilder sind, die, sage ich mal, einen gewissen Einfluss und Wirkung haben, dem man gerne dienen möchte. Und das, glaube ich, ist ein Riesenproblem. Das heißt, wir sehen, also wer möchte einem Merz dienen? So, ja, also ich glaube niemand.
Ein Trump.
Wer möchte einen Trump, einen Putin?
Ja, Kardinal
XY. Wer möchte irgendwelchen Wirtschaftsbossen, die sich, keine Ahnung, sonst welche Boni in den Krisenzeiten einstecken? Wer möchte denen dienen? Das heißt, grundsätzlich will man, also ist es halt, wie du gesagt hast, auch schon so ein Teil dieser männlichen Komponente ist, einer guten Sache zu dienen. Das passiert heute kaum noch, weil entweder es schwer ist, jemanden zu finden, wo man sagt, boah, der bewegt was, der bringt was in die Welt, da diene ich gerne. Und das braucht's. Also es braucht sozusagen auch wieder, auch für Männer wieder Vorbilder, mit denen sie sich identifizieren können, die was Gutes vorantreiben. Ne? Gemeinsam mit der Frauenwelt.
Männer können zum Beispiel gut Netzwerke bauen. Also Männer sind gut im Systeme bauen, im Hierarchien bauen, die dann auch funktionieren. Blöderweise setzen sie es oft fürs Falsche ein. Nämlich entweder zu ihrer eigenen Bereicherung oder zu ihrem eigenen Machterhalt oder zur Machterringung. Aber zu wenig zum allgemeinen Wohl. Sondern Männer sind richtig gut darin, Interessenverbände zu bilden für ihre Klientel. Und dann fallen die anderen hinten runter. Und das ist bei Frauen anders. Frauen haben oft sozusagen alle im Blick. Männer sozusagen haben den Ausschnitt im Auge. Und wenn es wirklich darum geht, dass wir uns als Männer weiterentwickeln, dann gelte es, das gilt zu lernen. Das sozusagen, es geht um alle. Und das, ich sehe das tatsächlich, so, wenn ich in Afrika oder in Asien unterwegs bin, sind es die Frauen, die Dörfer, die Gesellschaft, die Gemeinschaften zusammenhalten, die alle im Blick haben. Und die Männer, die wirklich so Macht haben, sind sehr, möchten sozusagen ihre eigenen Vorteile sichern. Möchten ihre eigene Macht sichern und möchten Geld und Wohlstand anhäufen. Aber für sich. Und dieses es gleichzeitig zu teilen, das ist, ich glaube, das dürfen wir wieder lernen. Und es gibt genug männliche Vorbilder auf diesem Gebiet, die das schon praktiziert haben.
Das sind ja auch die, die geschafft haben, dass Tausende, Millionen Menschen einer Bewegung folgen. Ja, ob das Gandhi oder sonst wer war. Aus dem Herzen, aus diesem heraus, ich will was bewegen, ich will was Positives in die Welt bringen. Und so Männer wie Trump, Putin, die brauchen Soldaten, ja, weil da sagt keiner, yes, das, was du in die Welt bringst, das vertrete ich. So, das heißt, ja, ich glaube, das ist genau das, was wir wieder brauchen. Ja. Und dazu brauchst du aber halt einfach auch Männer, die eben im Herzen verbunden sind, die aber auch sagen, ich bin bereit, auch mal in die Durchsetzung, in die Klarheit, und das ist das, was ich am Anfang des Podcasts gemeint habe, weil wenn diese Komponente nicht mit einhergeht, ja, es bringt uns nichts, wenn man sozusagen sehr weich und empathisch alles über sich ergehen lässt, was die Männerwelt sonst veranstaltet. Nein,
dieses alles über sich ergehen lassen oder alles durchsetzen und erreichen wollen. Das sind ja immer diese Pole. Und ich glaube, für uns Männer liegt diese Integrationsarbeit darin, sozusagen beides, so dieses zielorientierte, dieses Durchsetzungsstarke zu haben, aber auch dieses mitfühlende, mitnehmende, dieses gemeinwohlorientierte und gleichzeitig so eine klare Vorstellung davon haben, wie mein Weg aussieht und das wieder zusammenzubringen. Das ist in unseren westlichen Kulturen. Ich habe da viel Mitgefühl, sozusagen, mit den Männern, weil die stehen auf der einen Seite wirklich unter Druck, wie viele Rollen sie eigentlich erfüllen müssen, was auch die Erwartungshaltung an sie sind. Sie stehen unter Druck, weil sich die Welt im Moment ziemlich schnell wandelt und damit auch die einhergehenden Verantwortungen und die Entwicklung gehen viel schneller. Also diese Geschwindigkeit, ich sehe ganz viel erschöpfte Männer auch. Die kriegen noch ihren Alltag hin, aber sozusagen sich dann wirklich zu schauen, was brauche ich denn eigentlich? Es kommt zu kurz aus meiner Sicht.
Vielleicht auch für die Männer, die zuhören, was ist denn so, was so die ersten Schritte sind? Ich glaube, alles fängt schon mal damit an, dass ich an mir arbeite. Das sind natürlich die wichtigsten Grundvoraussetzungen sind, ich bin bereit, mir meinen Schmerz, meine Traumata, die mir zugefügt wurden, meine Seite, wo ich Opfer war, anzugucken und wirklich auch hier in eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Schmerz zu gehen und eine Trauma-Integration oder eine persönliche Entwicklung in Angriff zu nehmen. Das ist schon mal so der erste Schritt. Und was für mich nochmal eine wichtige Komponente war, die kam erst so vor einem Jahr dazu, die mir so nicht so bewusst war, auch diesen Frieden schließen mit dem eigenen Vater. Ja. Weil ich meine, das ist, wenn ich meinen eigenen Vater sozusagen ablehne für das, dass er nicht da war oder gewisse Dinge nicht, und es gab immer auch die Seiten, wo ich dankbar sein kann. Es gibt sie und bei mir gibt es da, auch meinem Vater gegenüber gibt es, wo ich mich da mal aktiv mit auseinandergesetzt habe, unglaublich viele tolle Seiten, denen ich dankbar sein kann. Und da gilt es, glaube ich, auch nochmal, weil das ist jetzt tatsächlich eine Erfahrung von mir und die, glaube ich, ist aber auch keine Einzelerfahrung. Gerade Trennung, Konflikt zwischen den Eltern und so weiter. Ich habe lange Zeit meinen Vater durch die Brille meiner Mutter gesehen. Das heißt, ich habe vieles übernommen, an Meinung, an Ärger, an Wut. Und dann ist mir so bewusst geworden, nee, ich muss meine eigene Verbindung sozusagen zu meinem Vater finden. Und das fängt damit natürlich an, dass ich mir den Schmerz anschaue und das, wo was gefehlt hat und wo was zu viel war und auch daran zu arbeiten. Und dann gibt es auch eine Seite, wo es darum geht, so vielleicht auch zu sehen, ja, wo war er auch ein Held für mich? So. Und die Komponente, wo ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich nochmal so einen ganz neuen Blick bekommen, weil mir dann bewusst wurde, ja, wenn Söhne ihren Vater ablehnen, dann lehnen sie sich selbst ab, weil du bist ein Teil deines Vaters, genauso wie natürlich von der Mutter. Und ich glaube, es geht auch viel um die Vater-Sohn-Beziehung. Es ist genauso wie auch die Mutter-Sohn-Beziehung, die aufgearbeitet werden muss, aber auch da wieder eine neue Verbindung hinzubekommen und aus dem verletzten Kind und Sohn irgendwann rauszugehen und sagen, ja, ich bin jetzt 25, ich bin jetzt 30, ich bin jetzt 45, mein Vater schuldet mir nichts mehr. Ja, ich bin jetzt hier, ich bin erwachsen, er hat mich ins Leben gesetzt. Und ich begegne ihm jetzt zwar als Sohn, aber nicht mit einer ständigen Erwartung, du musst noch was gut machen, du musst noch was besser machen, wie du und so weiter, sondern wirklich zu sagen, hey, ich trete ihm jetzt anders gegenüber. Und dann glaube ich, wenn auch mehr Heilung zwischen Väter und Söhnen passiert und diese Beziehung sich nochmal neue Verbindung zu dieser Beziehung entstehen kann, dann glaube ich, kann sich da auch nochmal im Positiven viel verändern, ja, was so die eigene gesunde Männlichkeit angeht.
Ich teile das. Die Kraft für die Männer kommt über die Väterseite. Und wenn wir uns von dieser Vaterseite abschneiden, egal wie es gewesen ist, das ist, als würden wir uns von der Wurzel trennen. Und das ist völlig egal, sozusagen, ob uns das gefällt, was unser Vater oder unsere Väter getan haben oder nicht, dass wir als Söhne kriegen tatsächlich unsere Kraft über diese Vaterlinie. Und da kommen wir auch, da kommen wir in dieses Mannsein, dieses Gefühl, was bedeutet das eigentlich? Selbst wenn wir schlechte Vorbilder gehabt haben, dann geht es sozusagen darum, das, was unsere Väter anders gemacht haben, zu transformieren, das auf unsere Art und Weise zu machen. Aber wenn du dich von dieser Wurzel abschneidest oder die negierst, schneidest du dich von deiner eigenen Kraft ab. Das gilt für die Frauenseite genauso, was die Mütter angeht. Und ich habe das ja oft genug erlebt. Also ich habe ja ganz viele Jahre mit Familienaufstellungen gearbeitet und gesehen, wie das ist, wenn die Jungs sich von der Männerseite abschneiden und die Mädels von der Mutter, von der Frauenseite, wie schwer die sich tun, wirklich in ihre Kraft zu kommen. Das ist einfach, ich glaube, da gibt's tatsächlich so nicht ein paar Grundregeln, sondern so ein paar wie so Art Gesetzmäßigkeiten. Und das ist wichtig, die zu kennen und denen auch zu folgen. Und der andere Aspekt ist, und das empfehle ich auch allen Männern, ist, Männer haben nach wie vor die Eigenschaft zu glauben, sie müssen es alleine schaffen. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass Männer erzogen werden, sozusagen im konkurrierenden System zu gewinnen. Und nicht zu kooperieren. Und diese Männernummer, ich muss alleine schaffen, das zeigt sich einfach, die gehen viel zu spät zum Arzt, die gehen wesentlich weniger zur Vorsorgeuntersuchung, die kommen früher in Erschöpfungszustände, sie gehen seltener zur Therapie und.
Und, das finde ich ein wichtiger Aspekt, wenn das zu stark ausgeprägt ist, verhindert es das Heilpotenzial in Beziehungen. Ja, weil dass man sagt, man kann gemeinsam zum Beispiel zwischen Mann und Frau in einer Beziehung auf Augenhöhe, ja, ein Stück Heilung hinbekommen, indem beide Seiten eine neue Erfahrung machen. Ja, eine Frau, die vielleicht einen mitfühlenden Mann erlebt, der aber trotzdem für sich steht, als Beispiel. Ja, und wenn der Mann sozusagen das verheimlicht, nur für sich löst und so weiter, wird das schwierig. Ja.
Die Frauen bilden Gruppen und da unterhalten die sich und quatschen, wie es ihnen geht und so weiter. Wenn Männer sich zusammenfinden, die können A, wunderbar schweigen und B, unterhalten sich über ihre Erfolgsgeschichten, über ihren Beruf, Fußball oder sonst irgendwas. Und jetzt sage ich es auch klischee-mäßig, weil ich es ganz oft immer noch erlebe, Männer unterhalten sich nicht darüber, was sie fühlen und wie es ihnen wirklich geht. Und das beeinträchtigt ihre Gesundheit. Das ist die fressen das dann halt in sich rein und implodieren oft und dann explodieren sie natürlich.
Und deshalb finde ich es so schön, was du eben beschrieben hast. Ich war ja auch auf Männerseminaren, dann habe ich einmal eine Männergruppe, wo wir uns nicht mehr ganz so regelmäßig auch mal wieder treffen und zusammenkommen. Manchmal machen wir dann einen Krafttanz zusammen, machen Trance-Dance, dann machen wir ein Sharing, wo wir uns mitteilen, wie es uns geht, über unsere Beziehungen sprechen, über Dinge, die uns bewegen, auch über unseren Schmerz. Und was das sozusagen wiederum in der eigenen Wirkung im Positiven verändert, dann wiederum in der eigenen Beziehung. Also das konnte ich bestätigen. Ich glaube, wenn Männer anfangen, sich auf dieser Augenhöhe und auf dieser Offenheit zusammenzufinden und zu sagen, hey, wir machen Events, wo wir uns einmal über Gefühle austauschen, aber auch wo wir mal gemeinsam in den Wettkampf gehen, wo wir sozusagen ein Ritual machen zusammen, ja, uns mit der Natur verbinden. Das ist genau das, was es braucht, was Männer kaum noch haben. Wie viele Männer haben Thema mit Männerfreundschaften? Einsamkeit, das habe ich in der Studie gesehen, nimmt rapide zu in der Männerwelt. Das heißt, Männer, die sich immer einsamer fühlen und ganz häufig, und das ist auch spannend, das habe ich auch in meiner ganz zum Beispiel in der Generation zum Beispiel meines Vaters, wo ich sehe, dass häufig Männerfreundschaften sehr rar auch sind. Das heißt, auch hier ist ja diese Verbindung, aber im positiven Sinne, jetzt nicht über einen toxischen Ansatz, sondern in diesem positiven Ansatz, die Verbindung zwischen Männern ist unglaublich wichtig, unglaublich wohltuend, und es ist einfach ein Unterschied, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wenn ich auf ein Seminar gehe, sozusagen, wo nur Männer sind, da was da nicht losgeht, ist, ich muss irgendwie der Gockel sein, ich muss gefallen, der Kampf um die Frauen und so weiter. Das heißt, auf einmal können sich ganz andere Sachen offenbaren zwischen den Männern, von Schwäche, von Ängsten, von was so, das kannst du vergessen, wenn da eine Frau drin sitzt. Das heißt, deshalb glaube ich, ist es auch so wichtig, dass auch Männer beginnen, auch auf Männerseminare zu gehen, Männergruppen zu etablieren für die Entwicklung. Und ich meine, Frauen werden sich darüber freuen, wenn das mehr passiert, weil die Männer ganz anders sozusagen vielleicht auch in diese gesunde Männlichkeit kommen dadurch.
Ich glaube auch, dass Männer tun Männern gut. Wenn sie wirklich bereit sind, so ihr Herz zu öffnen und sich zu zeigen. Und meine Erfahrung ist dann immer wieder, dass dann gibt es so viel liebevolle Männersolidarität und so viel Empathie, weil die Männer natürlich auch entdecken, ah, das kann auch ein Stück von meiner Geschichte sein. Was du erzählst, habe ich auch erlebt. Oder da bin ich auch durch. Also da entsteht dann so viel Verbindung. Und das Faszinierende, was dann oft passiert, ist, dass die Männer lernen, aus ihren Ritterrüstungen rauszugehen und sich zu zeigen. Und das, was dann passiert, ist, diese Männer werden einerseits sanft und zeigen sich verletzlich und gleichzeitig werden sie kraftvoll und attraktiv. Und ich weiß das deswegen, weil wir haben öfter so Männergruppen gemacht, wo erst die Männer 3 Tage miteinander waren und gleichzeitig die Frauen für sich. Und dann sind die sich nach 3 Tagen begegnet. Und die Rückmeldung war sozusagen, wie schön und attraktiv die sich wechselseitig empfunden haben und was auf einmal auch für eine Anziehungskraft entstanden ist dann zwischen den Männern und Frauen. Das war immer wieder beeindruckend. Und ich glaube, dass für Beziehungsfähigkeit ist schon wichtig, dieses Gewurzeltsein in der eigenen auch Geschlechtsidentität. Und wir Männer können das lernen mit anderen Männern. Das können wir leider nicht lernen mit Frauen, auch wenn es viele versuchen.
Ja, und so wie wir auch schon darüber gesprochen haben, es braucht Männer und Frauen, und auch Männer müssen ein Teil der Lösung sein, genauso wie die Frauen eigentlich das Gemeinsame, dieses Gemeinsam was Neues hinbekommen, weil die Entwicklung sozusagen ist schade, wenn es entsteht, dass Männer sich verbarrikadieren, Frauen sagen, okay, wir brauchen keine Männer mehr, das wird nicht funktionieren, dann haben wir den Kampf, worüber wir auch schon gesprochen haben, das heißt, ja, Frau wie Mann sind ein Teil der Lösung, wenn sie zusammenkommen, und dann kriegen wir was Neues hin.
Die Lösung ist nicht zurück ins Patriarchat, und ich glaube, die Lösung ist auch nicht, nein, wir müssen ins Matriarchat, sondern es ist wirklich so dieses gemeinsam, es wirklich gemeinsam hinzukriegen. Und aber das geht am besten, sozusagen, wenn ich eben verbunden bin und sicher bin in meiner eigenen Geschlechtsidentität. So, wenn ich weiß, wer ich bin und auch wie sich das anfühlt, dann tue ich mir einfach, dann tue ich mir leichter, verbunden zu sein mit dem anderen, weil ich auf der einen Seite sozusagen nicht dahin fließe und mich aufgebe und auf der anderen Seite mich aber auch nicht verteidigen und so krass abgrenzen muss. Sondern ich bin wirklich bindungsfähig, aber weil ich mit mir selber verbunden bin.